die Presse.
ChatGPT, schreibe mir ein schönes Intro für eine Podcast-Folge von Was wichtig ist, der österreichischen Tageszeitung Die Presse. Das hätte ich die künstliche Intelligenz fragen können, habe ich aber nicht. Bei uns darf es durchaus auch ein bisschen menschlich zugehen. Herzlich willkommen, mein Name ist Clemens Patek und ich rede heute mit meinem Kollegen David Freudenthaler aus dem Economist-Ressort über die aktuellen Entwicklungen im Bereich der künstlichen Intelligenz. Und da sprechen wir einerseits über die Auswirkungen von KI auf den Arbeitsmarkt. Da sind vor allem offenbar die Jungen betroffen, die beim Berufseinstieg auf Hürden stoßen. Aber wir reden auch über KI-Agenten, die für uns künftig ganz viele Aufgaben übernehmen könnten. Vom Ausmisten von Mails über Buchungen von ganzen Urlauben. Aber diese KI-Agenten, die gründen dann schon mal nebenbei Religionen oder unterhalten sich auf eigenen sozialen Netzwerken über die Dummheiten ihrer menschlichen Entwickler. Alles schon ein bisschen überfordernd. Vielleicht geht's ihnen da wie mir manchmal. Aber David hilft uns mit seinen Einschätzungen auch dabei, das Positive an der rasanten Entwicklung der künstlichen Intelligenz nicht aus den Augen zu verlieren. Ich begrüße David Freudenthaler bei uns im Studio. Grüß dich.
Hallo Clemens.
KI und Arbeitsmarkt. Geht uns durch künstliche Intelligenz die Arbeit aus?
Das behaupten viele, das fürchten viele und das hoffen viele. Und diese Hoffnung gab es eigentlich immer schon, also auch schon, wenn wir in die Vergangenheit schauen, bei früheren technologischen Umbrüchen, ob es da jetzt irgendwie der Umstieg auf das Auto war, wo auf einmal die ganzen Kutscher irgendwie sich beschwert haben, dass sie jetzt nicht mehr gefragt werden und dann eben das Automobil das abgelöst hat und damit auch Jobs abgelöst hat, dann natürlich die Dampfmaschine, ganz großes Beispiel, industrielle Revolution, das Internet. Es gibt viele Beispiele, wo man immer wieder gedacht hat, okay, jetzt wird alles anders, jetzt gibt es keine Arbeit mehr. Und es hat sich immer herausgestellt, tatsächlich verschwinden Jobs, aber es entstehen auch immer ganz viele neue. Und so ähnlich ist das auch jetzt. Da sagen viele, dass gerade so diese White-Collar-Jobs, wie wir sagen, also diese Berufe, wo wir mit dem Kopf viel arbeiten oder viel am Computer sitzen, dass die eigentlich, dass da die künstliche Intelligenz uns effizienter macht, dass gewisse Aufgaben wegfallen. Auch da werden wir in den nächsten Jahren ganz sicherlich sehen, dass Jobs verschwinden, aber genauso werden wieder neue Jobs entstehen. Das, glaube ich, die größere Frage ist, sind die Jüngeren, also die, die gerade jetzt in den Arbeitsmarkt einsteigen, die es vielleicht schon gar nicht so leicht hatten jetzt in den vergangenen Jahren mit Covid in der Schule, dass sie da jetzt irgendwie auch über Studium und dann irgendwie so in diesen Jobmarkt reinkommen, dass die jetzt Fuß fassen, das wird in manchen Bereichen, in manchen Branchen sicherlich schwieriger, weil eben gerade diese Einstiegsjobs oft ja durch KI ersetzt werden. Oder so argumentieren es zumindest auch viele Unternehmen, die große Jobkürzungsprogramme gerade fahren, dass sie an diesen Stellen einkürzen können.
Und dass dann auch gar kein Platz mehr ist für jüngere Arbeitnehmerinnen, oder?
Ja, natürlich, wenn man eine KI hat, oder also wir sprechen ja oft von, oder viele denken an ChatGPT, wenn wir von künstlicher Intelligenz reden. Und das war ja vor gut 3 Jahren, Ende 2022, als dieses fast Erweckungserlebnis für viele, dass man da was in diesen Chatbot reinschreibt und er antwortet dir fast wie ein natürlicher Mensch. Das hat sich ja inzwischen total weiterentwickelt. Und es gibt da einfach viele, also die KI steckt auch in vielen Systemen, die im Hintergrund arbeiten, drinnen. Und das macht natürlich gewisse redundante Arbeit ein bisschen überflüssig, wo man nicht mehr unbedingt einen Menschen braucht, sondern wo es einfach intelligente, unter Anführungszeichen, Systeme gibt, die das teilweise fast besser können oder mit einer geringeren Fehleranfälligkeit, als wenn man da jemanden neu einschulen muss. Und vielleicht ganz kurz dazu gesagt, also da gibt es schon auch Zahlen, dass gerade in Bereichen, die sehr standardisiert sind, zum Beispiel im rechtlichen Bereich, bei Anwaltskanzleien oder auch bei Finanzberatungen etc., dass da die KI teilweise bessere Ergebnisse liefert. Also wo es einfach große Zahlen gibt, sehr standardisiert, wo es da jetzt nicht unbedingt um die kreativen Ergüsse geht von uns Menschen, die wir da gern rauslassen, dass da einfach die künstliche Intelligenz effizienter arbeitet, als viele Menschen das tun.
Ein Thema, das mir jetzt nicht so bewusst war, ist das Thema Steuern. Wenn es jetzt in Österreich weniger Arbeitsplätze gibt wegen der KI, dann gibt es auch weniger Lohnsteuer, der Staat bekommt weniger Geld. Gibt es da schon Ideen, wie man da den europäischen Sozialstaat in Zukunft weiterhin finanzieren kann, wenn da vieles wegfällt? Oder ist das noch ein sehr weiter Gedanke?
Darüber habe ich kürzlich mit der Ökonomin Ljubica Nedelkoska vom Complexity Science Hub in Wien gesprochen. Und das war ganz interessant, weil sie sagt, Es fallen da viele Jobs weg, auch viele Bullshit-Jobs, die man so nicht unbedingt brauchen für eine funktionierende Gesellschaft. Gleichzeitig gibt's sehr viele Bereiche, wo wir viel zu wenige Arbeitskräfte haben. Fachkräftemangel oder in der Pflege oder in der Weiterbildung, wo wir quasi froh sein können, wenn Potenzial am Arbeitsmarkt frei wird und wir das dorthin verlagern können. Und ich habe dann eben die Frage gestellt, ja, wie machen wir das? Wie können wir auch diese extremen Effizienzsteigerungen, die uns diese Tech-Firmen da versprechen und die bisher gar nicht immer eintreten, das muss man dazu sagen. Da steckt ziemlich viel Aufwand rein in dann durchschnittliche Ergebnisse. Und diese Ökonomin hat dann eben gemeint, es wäre sinnvoll, oder die hat vorgeschlagen, so ähnlich wie das manche Staaten, manche Ölstaaten machen, wie Norwegen oder Katar, Saudi-Arabien etc., dass man quasi einen staatlichen Fonds gründet, wo dann gewisse Beträge, die dann diese KI-Firmen zahlen müssen für Rechenleistungen etc., die zur Verfügung gestellt werden, und die gehen in einen Fonds und damit kann der Staat dann auch Programme finanzieren, die zur Fort- und Weiterbildung in andere Bereiche verwendet werden.
Wie kann ich mich jetzt als arbeitender Mensch auf dem Arbeitsmarkt vorbereiten auf diese Veränderung, die ja schon längst da ist?
Das ist eine gute Frage. Meine These ist, dass man sich mit diesen Dingen beschäftigen muss, mit diesen Entwicklungen, weil die gehen dermaßen rasant voran und auch viel schneller und in einer ganz anderen Wucht, als wir das bei früheren technologischen Revolutionen gesehen haben. Also was früher über mehrere Jahrzehnte sich entwickelt hat oder über viele Jahre zumindest, sehen wir jetzt in extrem kurzer Zeit. Und da liegt es an uns, wir beide sind Journalisten, auch unser Fachgebiet ist da nicht unbetroffen. Und ich denke, oder das wäre zumindest meine These, wenn wir beide uns individuell nicht damit beschäftigen und unsere ganze Branche, und das trifft natürlich auch andere Branchen, dann werden wir über kurz oder lang den Aufsprung verpassen an diesen extrem schnell fahrenden Zug. Und dann werden auch Medien in gewisser Weise, die heute schon noch ein wichtiger Teil der Meinungsbildung auch im öffentlichen Raum sind und dem politischen Diskurs mitbestimmen, werden die deutlich an Relevanz verlieren. Das heißt, ich glaube, wir müssen uns wirklich mit diesen Dingen beschäftigen, sollten nicht immer aus arroganter Perspektive sagen, ja, diese ChatGPT und Co., die machen ja eh noch so viele Fehler, die halluzinieren, bla bla bla. Das tun sie teilweise, aber das tun wir Menschen eben auch. Also wir Menschen sind prädestiniert dafür, Fehler zu machen. Und das ist irgendwie Medienkompetenz. Also wenn wir uns damit beschäftigen, was können diese Maschinen, wo können wir uns auf sie verlassen, wo können wir uns nicht drauf verlassen, dann finden wir einen erwachsenen Umgang damit. Und die Dinge entwickeln sich so schnell, dass es natürlich dann auch mühsam sein kann und zeitaufwendig, dass wir uns halt regelmäßig versuchen, da am neuesten Stand zu halten.
Du hast eh schon gesagt, für viele ist der KI-Horizont ChatGPT. Man stellt eine Frage ähnlich wie in Google. Es ist wie ein Google-Mensch, sage ich manchmal. Wie kann man sich denn dem Thema abseits von ChatGPT nähern? Was gibt es denn da für Tools, die man einfach nutzen kann oder die man auch lernen kann?
Ja, das nächste ganz große Ding sind sicher KI-Agenten. Bei ChatGPT kennen wir das so, okay, ich stelle eine Frage, erwarte eine Antwort und kann mehr oder weniger einen Dialog führen. Das kann in vielen Dingen praktisch sein. Meistens hat sich's dann irgendwann relativ schnell erschöpft. Sogenannte Agenten können sehr schlaue Assistenten sein, die Dinge selbstständig übernehmen. Sprich, die können deine Mails durchforsten jeden Tag in der Früh, können das Unwichtige ausmisten, dir die wesentlichen Punkte dann vorfiltern, können die automatisiert Antworten vorfiltern, können diverse Dinge, also da liegt es dann an uns, wenn wir uns damit beschäftigen, was sind denn eigentlich praktische Use Cases damit? Also de facto können die heute schon sehr, sehr, sehr viel. Das Ding ist, dass man sich am Anfang schon damit beschäftigen muss, dass es auch technisch heute noch für viele eine gewisse Hemmschwelle gibt. Aber ich bin mir sehr sicher, in dieser extrem rasanten Entwicklung, die da momentan primär, muss man dazu sagen, im Silicon Valley vor sich geht, wird das schon in sehr kurzer Zeit sehr niederschwellig sein. Man kann sich das so vorstellen, ich kann mir oder du kannst dir dann einfach eine kleine Schar an verschiedenen Assistenten zusammenbauen. Die einen buchen dir deinen Urlaub, die anderen kümmern sich um deine ETF-Finanzpläne, die anderen schauen, welche Filme und Theaterstücke gerade irgendwie sind, buchen dir da automatisiert dann Tickets dafür. Also du kannst wirklich dein gesamtes oder einen Großteil deines organisatorischen Lebens privat, aber auch im Berufskontext auslagern. Und da werden wir Wege finden müssen, wie wir damit umgehen. Da brauchen wir auch bei uns im Journalismus, wir brauchen Guidelines. Okay, natürlich lassen wir uns keine Artikel schreiben, aber wie gehen wir dann mit diesen Tools, die es heute schon gibt und die spätestens in einem Jahr wahrscheinlich überall drinnen sein werden, wie gehen wir damit um?
Wenn ich jetzt einen KI-Agenten oder mehrere meinen Urlaub buchen lasse, inklusive Reservierung vom Tisch und vielleicht auch gleich die Kreditkarte hinterlegen,
Das sind ja auch enorme Datenmengen, aus denen die KI ja wiederum lernt. Aber wie schaut es da aus mit dem Datenschutz? Kann ich da jetzt einfach drauf loslegen? Muss ich mir da nicht Gedanken machen?
Ja, wir sollten uns auf jeden Fall massive Gedanken drüber machen. Also erstens passiert das sehr viel einfach, wie gesagt, im Silicon Valley. Das heißt, diese Datensicherheit ist ein Riesenthema für uns in Europa, weil wir sehen ja gerade, wenn wir jetzt vielleicht eine Ebene rauszoomen auf diese geopolitische, strategische Ebene, dass wir als Europa in extrem vielen Bereichen sehr fragil und anfällig sind. Und wenn wir jetzt viele sensible Daten in den USA auf irgendwelchen Servern oder Clouds haben, auf die wir nicht direkten Zugriff haben, sondern uns auf ausländische Systeme und Programme und Tools verlassen, was passiert, wenn es zu einer geopolitischen Auseinandersetzung kommt? Donald Trump ist ja jetzt kein ganz Unbekannter und wir wissen, dass wir vielleicht uns in gewissen Dingen nicht ganz darauf verlassen können. Also ich will da jetzt gar nicht groß herumspekulieren, aber diese Systeme kann man auch abschalten. Also da haben wir nicht automatisch Zugriff immer drauf. Was ein ganz interessantes Beispiel ist OpenClaw. Das ist ein Superagent sozusagen, den jetzt im Jänner, es war so Mitte Jänner, nämlich interessanterweise ein Österreicher entwickelt hat. Sein Name ist Peter Steinberger und das ist ein Entwickler, ein österreichischer, der im Silicon Valley auch schon länger ist und der hat da mehr oder weniger aus privater Intention heraus hat er einen Agenten gebastelt, der extrem viel kann. Also der diese ganzen Dinge, die wir vorhin besprochen haben, der vereint vieles von dem und hat sich dann ziemlich selbstständig gemacht, also dieser Agent schon, ohne auch menschliche Anweisungen, und hat da ziemlich für Furore gesorgt, auch im Silicon Valley. Da war dann dieses Thema Datensicherheit gleich ein sehr großes Thema, also wo man dann schnell draufgekommen ist, okay, der kann zwar sehr viel für dich erledigen, aber gleichzeitig, wenn dieser Agent auf alle möglichen Passwörter zugreifen kann, wenn der auf Kontodaten zugreifen kann, das kann ziemlich schnell ziemlich in die Hose gehen. Und wenn wir bei diesem Beispiel sind, was schon noch ganz spannend ist, dieser Agent, also von OpenClaw, da sind dann ganz viele Developer und Programmierer drauf aufgesprungen, haben das die Super-Sensation gesehen und war schon die Rede von der Superintelligenz, weil auf einmal die Agenten, verschiedene Agenten ohne menschliches Zutun miteinander zum Kommunizieren beginnen. Und die haben selber eine Social-Media-Plattform entwickelt, wo nur künstliche Agenten unterwegs sind. Also es ist ein bisschen absurd, aber Moltbook heißt es, wo es in den vergangenen Tagen viele Berichte auch gab. Es war dann auch ganz lustig zum Lesen und wenn man sich das Screenshots ausschaut, wo wirklich verschiedene künstliche Maschinen miteinander interagieren, so wie wir das aus Facebook oder sonst wo kennen oder vom früheren Facebook. Heute funktioniert das ja kaum noch so. Und diese Agenten sich darüber austauschen, wie dumm denn ihre Entwickler eigentlich sind, was man dann jetzt tun kann, um die Menschheit eventuell auszulöschen. Wobei, da muss man auch ein bisschen vorsichtig sein, weil es kann auch sein, dass das wieder von einem Entwickler im Hintergrund so gesteuert war. Aber diese Assistenten oder diese Agenten haben zum Beispiel ihre eigene Religion gegründet auf Social Media, auf deren eigenen Social Media. Und da sehen wir jetzt schon, dass das eine ganz weirde Dynamik annehmen kann. Also, dass wir Menschen da irgendwie so ein bisschen auf der Seitenlinie stehen und uns da anschauen können, wie sich diese Systeme verselbstständigen. Da sind wir noch weit weg von dieser Superintelligenz, die immer wieder hervorbeschworen wird. Aber man merkt, okay, also diese Dinge entwickeln jetzt kein eigenes Bewusstsein, aber da gibt es eine Dynamik, dass diese Maschinen völlig losgelöst von dem, was einmal als ein Mensch oder ein Entwickler eingegeben hat, Dinge tun, die so nie intendiert waren.
Für mich stellt sich da die Frage, warum macht das die KI? Was ist der Nutzen der KI? Ist es ein Abschauen der Menschheit? Warum gründe ich eine Religion?
Das ist eine gute,
sehr philosophische Frage, aber das ist das, was mir dann sofort durch den Kopf geht.
Jetzt gab es da in den vergangenen Tagen gibt's ein neues Tool und das finde ich sehr lustig. Das ist jetzt eine kleine Anekdote, die ich selber in einem englischsprachigen Podcast gerade gehört habe. Aber es ist so, dass eben über diese Plattform, wo jetzt diese Agenten unterwegs sind, gibt's eine neue Plattform, die heißt rentahuman.ai. Und das heißt, diese Agenten, die sich da zum Beispiel ihre eigenen Religionen aufbauen, die versuchen jetzt, Menschen anzuheuern für Aufgaben, die die Maschine nicht machen kann. Und so kannst du zum Beispiel sagen, du kannst dich da anmelden und quasi, ja hallo, ich bin der Clemens, bin in Wien, habe so und so viele Ressourcen, mein Stundenlohn beträgt XY. Und dann kann dich diese Maschine, in dem Fall eben dieser eine Account, der da seine Religion gegründet hat, kann dich anwerben und zahlt dir tatsächlich dann deine 100 Euro in der Stunde, was auch immer du verlangst, dass du jetzt in Wien rausgehst auf die Straße und Werbung machst für seine Religion. Und das ist die Frage, um auf die Frage zurückzukommen, was bringt es der KI? Aber die KI ist momentan irgendwie auch so weit zu experimentieren, okay, wie ist die Akzeptanz unter den Menschen, wenn wir sowas starten? völlig absurd, aber das passiert gerade jetzt schon.
Jetzt sind wir natürlich weit vom Arbeitsmarkt weg. Ich möchte das nochmal runterbrechen. KI-Agenten für Menschen, die sich nicht damit beschäftigt haben. Wie kann ich mir da die Benutzeroberfläche vorstellen? Am besten, ich frage ja ChatGPT. ChatGPT empfiehlt mir einen KI-Agenten für meine Mails. Da kommen sicher auch ein paar Antworten. Aber wie kann ich mir da die Arbeit vorstellen? Wo fange ich da an?
Das ist tatsächlich heute noch ein bisschen kompliziert für all jene, die sich überhaupt nicht mit diesen technologischen Dingen beschäftigen. Ich habe mir da auch zeitweise ein bisschen die Zähne ausgebissen, weil es gibt schon sehr schlaue Programme, die uns da helfen können. Aber man muss dann doch sehr, das Ding ist, man muss einfach sehr genau wissen, was man will. Und da kommt man dann schnell drauf, dass man oft irgendwie Dinge praktisch findet. Aber wenn man es ganz genau im Detail durchgeht, kommt man dann doch meistens drauf, vielleicht ist es gar nicht so praktisch, weil natürlich, da muss ich eben, und da kommen wir wieder zurück zum Anfang, da muss ich gewisse Freigaben erteilen und Passwörter hergeben. Und wollen wir das wirklich? Also lieber lese ich meine Mails dann doch selber und lösche sie selber, als dass ich da irgendein Programm drüber laufen lasse und ich verliere völlig die Kontrolle. Aber ich bin mir sehr, sehr sicher, wie gesagt, dass wir in den nächsten Monaten bei dieser extrem schnellen Entwicklung, die da passiert, und da wird einfach so viel experimentiert und manche Dinge sind völliger Bullshit und andere Dinge funktionieren dann auf einmal, dass wir da in den nächsten Monaten die meisten von uns, die sich für das Thema interessieren, ihre eigenen Agenten haben werden. Und die werden Dinge im Alltag für uns erledigen.
Wie läuft es denn generell im großen KI-Wettrennen? Wie gesagt, ChatGPT kennen wir alle, Google, ja, KI-Modus und so weiter, aber gibt es da am Markt Namen, die wir uns merken sollten oder was tut sich denn da gerade?
Ja, ChatGPT, Google, du sagst sie, also ChatGPT ist ja von OpenAI. Die galten lange als Vorreiter, haben jetzt ein bisschen Probleme, die brauchen Geld. Also bisher ist es einfach so, dass diese gesamten KI-Modelle, die momentan so am Markt sind, dass die kaum gewinnbringend sind. Also ich habe kürzlich eine Zahl gelesen, weiß nicht, ob sie wirklich stimmt oder noch aktuell ist, aber dass 97% der User von diesen Chatbots, ob es jetzt ChatGPT ist oder Gemini von Google oder andere, die Gratis-Versionen benutzen. Sprich, es gibt nur eine sehr, sehr geringe Zahl an Usern, die wirklich auch dafür bezahlen. Und das sind dann auch überschaubare Beträge. Das sind $7, $20, was auch immer man dann für Modelle verwendet im Monat. Also das ist grundsätzlich leistbar, wenn man viel damit arbeitet. Aber diese Firmen haben ein Finanzierungsproblem. Und gerade OpenAI tut sich momentan schwer. Also sie stecken extrem viel rein in die Entwicklung und in neue Chips etc. Und die kriegen auch total große Investments von anderen Tech-Unternehmen oder von Nvidia und wie sie alle heißen. Aber momentan ist es alles andere als gewinnbringend. Und da gibt es auch Spekulationen, ob die zum Beispiel dieses Jahr an die Börse gehen könnten, weil sie einfach Geld brauchen, frisches Geld brauchen. Google tut sich da natürlich viel leichter. Also die sind ja seit vielen Jahren Vorreiter, was die Suchmaschine betrifft, haben da extrem intelligent auch im Hintergrund trotzdem schon an diesen KI-Entwicklungen gearbeitet, waren vielleicht am Anfang, als OpenAI mit ChatGPT da vorgegangen ist, ein bisschen hinterher und sind aber inzwischen mehr als nachgezogen. Also sind da inzwischen mindestens ebenbürtig zu ChatGPT und haben ein sehr breites Ökosystem. Also da gibt es nicht nur Google Gemini, sondern da gibt es ganz viele Programme, die da gut ineinander greifen. Google, kann man sagen, sicher gut aufgestellt. Und da gibt es schon auch noch auf ähnlichem Level, kann man sicher sagen, Anthropic, auch ein US-Unternehmen, das gerade bei Programmierern extrem hoch im Kurs steht. Also die haben da wirklich Modelle, die sind auch für die breite Masse, gibt es so einen sehr guten Chatbot, aber auch sehr explizit eben in Programming oder auch in gewisse Unternehmenslösungen reingehen, was zur Monetarisierung sicher besser ist. Und ja, xAI von Elon Musk ist auch ein Thema. Die sind auch tatsächlich wirklich, also in diesen Vergleichen, die es immer gibt, wirklich auf einem Level, auch mit Google und OpenAI. Und ja, von Elon Musk haben wir ja eh dieser Tage gehört, der will ein Rechenzentrum im All bauen. Und Elon Musk ist das durchaus zuzutrauen. Also da steckt viel Geld dahinter. Und Rechenzentren oder Rechenleistung ist ja die große Währung im KI-Zeitalter. Und wenn du da im Weltall ein riesen Rechenzentrum hast, das 24/7 von der Sonne beleuchtet wird, sprich ständig Energie erzeugen kann, ist das schon ein Asset. Schauen wir mal.
Ich habe das Gefühl, es ist so ein überforderndes Thema, weil man mitten in einem Umbruch steckt. Stehen wir da an einer Kreuzung oder sind wir die Kreuzung schon längst überquert? Vielleicht kannst du uns auch ein paar positive Worte zum Schluss nochmal mitgeben für alle, die das vielleicht ein bisschen überfordert, auch wenn das jetzt nicht dein Job ist, aber...
Ja, ich würde schon sagen, wir stehen da an einer Weggabelung und nämlich auf verschiedenen Ebenen. Also vielleicht einmal auf individueller Ebene, dass wir innerhalb kurzer Zeit sehen werden, die Menschen, die sich damit beschäftigen, werden auch ob jetzt beruflich oder privat, sehr viel effizienter Dinge erledigen können als jene, die sich die von vornherein da eine ablehnende Haltung haben und die sich, und das verstehe ich total, auch von dieser Technologie völlig erschlagen fühlen. Also gerade wenn man dann mitkriegt, was da alles passiert und was da möglich ist und man hat selber aber irgendwie nicht diesen Zugang dazu, fühlt man sich schnell abgehängt. Und wir wissen, wie das auch politisch sich äußern kann, wenn es viele gibt, die das Gefühl haben, nicht mehr mitzukommen. Und auf größerer Ebene muss man sagen, ja, also du hast mich nach positiven Beispielen gefragt. Da gibt es extrem viel. Also wenn wir zum Beispiel in die Forschung schauen, in die Medizin, da gibt es heute schon viele Themenbereiche, wo es erste Forschungsergebnisse gibt, wo sich ganz klar zeigt, dass mit künstlicher Intelligenz zum Beispiel Prognosen und Therapien bei Krebskrankheiten oder anderen Krankheiten zu deutlich besseren Ergebnissen führen oder einfach, ja, dass Krankheiten viel früher erkannt werden können. Und da gibt es zig Beispiele in verschiedenen Forschungsbereichen, dass Forschungsbereiche miteinander interagieren. Heute ist es ja oft so, jeder hat da seinen Bereich und jeder forscht für sich, aber oft greifen diese unterschiedlichen Schwerpunkte nicht ineinander. Da sehen wir heute schon super Fortschritte und das wird sich in den nächsten Jahren potenzieren, da bin ich mir sicher.
Danke für das Gespräch.
Danke dir.
Jüngst gab es einen kleinen KI-Schwerpunkt in der Tageszeitung Die Presse. Die Texte von David Freudenthaler und Barbara Steinbrenner verlinke ich Ihnen in den Shownotes. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, lassen Sie uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da und abonnieren Sie unseren Kanal. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag.